Wir kommen heute zu Matthäus 6. Wir stehen immer noch in der Bergpredigt. Sie umfasst die Kapitel 5, 6 und 7. Und darf ich bitten, dass jemand uns am Mikrofon vorliest, und zwar ab Kapitel 6, Vers 19. Gleich bis Vers 34, bitte.
Warnung vor Habsucht und irdischem Sorgen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.
Vielen Dank. Wir haben gesehen in Kapitel 6, Vers 5, da geht es ums Beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Der Herr erklärt Grundsätze über das Beten und gibt dann dieses Beispielgebet, das sogenannte Unser Vater. Und gleich im Anschluss daran wird noch etwas gesagt über das Fasten, was eben oft eine Verbindung hat zum Beten, also auf Nahrung verzichten, damit man mehr Zeit hat für das Gebet. Und jetzt kommt scheinbar ein völlig anderes Thema. Es geht um Schätze. Schätze sammeln. Und zwar ist es so, dass wir ab Vers 19 bis zum Schluss des Kapitels, Vers 34, haben wir hier das Thema unser Verhältnis zum Besitz. Wie kommt plötzlich dieses Thema? Der Zusammenhang ist der, in Vers 5 bis 18 geht es ums Beten, da geht es um unser Verhältnis zu Gott. Und jetzt geht es um unser Verhältnis zum Besitz. Und das Verhältnis zum Besitz kann ein Hindernis sein für ein Verhältnis zu Gott. Und darum erklärt hier der Herr die richtige Haltung des Jüngers. Er spricht in der Bergpredigt ganz speziell seine Jünger an, wie man aus den ersten Versen in Kapitel 5 sieht. Und da zeigt er, wie ein wahrer Jünger eben zum Thema Besitz steht. Also erste Ermahnung, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Man könnte sagen, die Verse 19 und 20, die sind quasi wie der Kernsatz. Und alles Weitere bis Vers 34 ist dann die Auslegung dieses Kernsatzes. Das ist übrigens ganz typisch für die Art, wie der Herr gepredigt hat. Zum Beispiel dann auch in Kapitel 7 werden wir sehen, der Herr sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und die weiteren Verse sind dann die Auslegung zu diesen grundsätzlichen Sätzen. Wenn man das einmal beachtet, versteht man überhaupt die Bergpredigt viel besser. Also man achte auf diese Kernsätze und dann Auslegung dazu. Kernsätze, Auslegung dazu. Jetzt sagt der Herr, sammelt euch Schätze nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Dazu lesen wir aus 1. Timotheus 6. Kann uns jemand vorlesen? Vers 10. Ganz besonders geht es dann um Vers 10, aber wir lesen des Zusammenhangs wegen schon ab Vers 6.
Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Weiter? Ja, noch weiter, ja. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens.
Das reicht. Und dann bitte noch Verse 17 bis 19.
Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln.
Danke. Also, ganz wichtig, hier wird uns erklärt in 1. Timotheus 6, wir haben nichts in die Welt gebracht. An Besitz. Ja, so sind wir in die Welt gekommen. Wirklich bloß und arm. Und er erklärt auch, so werden wir auch wieder hinausgehen. Also, wir können keine Aktentasche mit Noten drin mitnehmen über das Grab hinaus. Geht überhaupt nicht. Und das zeigt schon mal, wie begrenzt das ganze Thema Reichtum ist. Und dann, sehr wichtig ist diese Aussage in Vers 10, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und der Herr spricht eben in Matthäus 6 genau dieses Thema an, der Geldliebe. Im Kontrast zur Liebe zu Gott. Und darum geht es ja beim Beten vorher. Also Geldliebe kontra Gottes Liebe. Und darum sagt er dann warnte auch Vers 9, die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierde. Also er warnt davor, die reich werden wollen. Jetzt ist es aber erstaunlich, in Vers 17 spricht dann Paulus im Weiteren ganz selbstverständlich zu Christen, die er bezeichnet als die Reichen. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch und so weiter. Wie geht das? Zuerst sagt er so negativ, wie schlimm das ist, die reich werden wollen, und dann spricht er über die Reichen. Wer kann das erklären?
Es ist ein anderer Reichtum. Es ist der Reichtum in Gedanken und in Glauben.
Also vielleicht ist das in Vers 17 nicht der Reichtum an Besitz, sondern im Glauben. Aber hier wird klar, dass es doch um den Besitz geht, denn er sagt, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Er sagt, das kann von einem Tag zum anderen kann das aus sein. Ja?
Sie sollen nicht auf den Reichtum bauen, aber sie sollen ihn einsetzen. Richtig. Das heißt, wirklich für den Herrn einsetzen.
Jawohl, nicht auf den Reichtum bauen als Grundlage, es ist ganz ungewiss, aber sie sollen das richtig einsetzen. Das wird nämlich gesagt in Vers 18. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Das wird gesagt. Also eben den Reichtum einsetzen, nicht wahr? Für andere. Aber es ist eben ein grundsätzlicher Unterschied, ob man reich werden will oder ob man reich ist. Es gibt Gläubige, die sind reich. Und es gibt solche, bei denen man sagen kann, ihnen ging es nie mal darum, ich möchte reich werden. Aber sie waren in ihrer Arbeit und in ihrem Unternehmen treu, auch aufrichtig, geradlinig, und der Herr hat das gesegnet. Aber es ist etwas anderes, wenn man reich werden will. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Nebst anderen dummen Dingen. Aber das ist eben etwas, wodurch man in Fallstrick und Versuchung fällt. Das sagt der Apostel Paulus. Also, nicht reich werden wollen. Davor wird ganz klar gewarnt. Vor der Geldliebe wird gewarnt. Aber es wird durchaus zugestanden, dass es Gläubige gibt, die reich sind. Aber dann müssen sie es richtig einsetzen und wissen, dass der Reichtum ungewiss ist. Vers 17. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Also man muss auch als Unternehmer, und das haben manche eben auch erlebt, dann auch das aus der Hand Gottes annehmen, wenn das, sagen wir, 25 Jahre gut gegangen ist und plötzlich kommt die Zeit, wo es nur noch runtergeht und am Schluss ist die ganze Fabrik am Boden. Das gibt's auch. Und zwar, ich rede nicht von selbstverschuldetem Konkurs oder sowas. Das kann der Ausdruck sein von echter Habsucht. Nein, aber einfach, dass ein Unternehmen durch die wirtschaftlichen Bedingungen und so weiter runtergeht. Es ist völlig ungewiss. Und so kann auch die Geldentwertung plötzlich kommen. Und wer dann denkt, ich habe Gold in meinem Garten vergraben, der muss warten, bis der Staat sagt, es ist verboten, Gold zu besitzen. Dann muss man es auch abgeben. Ist also nicht einfach die schlaue Version gewesen, um bei einer Wirtschaftskrise dann den Ausweg zu haben. Es ist so ungewiss. Und darum sagt der Herr Jesus, jetzt kommen wir zurück auf Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, wo Diebe einbrechen und stehlen, wo also alles, nicht nur, weil die Wirtschaft so unsicher ist, sondern es gibt auch Leute, die können stehlen und einbrechen und übrigens auch digital über Hacking, ja. Ja, es ist alles so unsicher und darum sagt der Herr, ihr müsst die Dimensionen klar sehen. Sammelt Schätze im Himmel. Und wie kann man das? Das hatten wir schon vorher in Matthäus 6, Vers 1 zum Beispiel. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt oder eure Almosen, um euch vor ihnen sehen zu lassen, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater. Wiederholt spricht der Herr Jesus in der Bergpredigt von dem, dass der Gläubige einmal eine Belohnung bekommt bei Gott. Und das ist eine Aussicht. Die Briefe sprechen über verschiedene Kronen, die Krone des Lebens oder Siegeskranz des Lebens, Siegeskranz der Gerechtigkeit, Siegeskranz der Herrlichkeit, als ewige Belohnung. Und das hängt damit zusammen mit Schätzen im Himmel sammeln. Also es geht darum, was ist uns wichtig? Und wir können wissen, dass diese Schätze, die werden bleiben für alle Ewigkeit. Und wie gesagt, den Aktenkoffer voll Noten kann man nicht über das Grab hinaus mitnehmen. Ins Grab schon. Aber dann nützt es niemandem etwas. Ja, genau. Es gibt den Spruch, das Totenhemd hat keine Taschen, man kann da also nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Ja, und jetzt gehen wir gleich weiter im Text. Jetzt kommt wieder ab Vers 22 ein Thema, das scheint ganz etwas anderes zu sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Das ist nicht ein Themawechsel. Sondern es geht darum, wie wir in dieser Welt, welchen Blick wir in dieser Welt haben. Für welche Dinge. Der Herr spricht über das einfältige Auge. Und das bedeutet nicht ein dummes Auge, ja? Ein törichtes Auge. Einfältig hier im Sinn von lauter und sauber und klar. Es gibt Leute, wenn man denen in die Augen schaut, da ist etwas Gebrochenes drin. Sieht man. Und es gibt Leute, wenn man denen in die Augen schaut, sieht man irgendwie, es ist einfach, man hat den Eindruck von Wahrheit, Echtheit. Und nun in 2. Korinther 11, können wir es aufschlagen und dann auch lesen am Mikrofon. 2. Korinther 11, Verse 2 bis 4.
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut.
Danke. Also, hier geht es darum, das Verhältnis der Gemeinde zu Christus ist heute das Verhältnis einer Verlobten zu ihrem Verlobten, zu ihrem Bräutigam. Und hier sagt Paulus, er hat die Korinther, die zum Glauben gekommen sind, hat er einem Mann, eben Christus, verlobt, und zwar als eine keusche Jungfrau. Und jetzt sagt er aber, ich habe wirklich ernste Sorgen, dass euer Sinn, beziehungsweise euer Denken, eure Gedanken, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und diese Einfalt gegenüber Christus bedeutet, meine Augen sind treu auf den Herrn gerichtet. Und es ist gar kein Thema, ein anderer, sondern nur der Herr. Das ist Einfalt. Und darum im Hohen Lied, da wird die Braut, das bedeutet übrigens im Hohen Lied die Jungverheiratete. Die sind bereits verheiratet, Sulamit und Salomo. Aber diese jungverheiratete Braut wird so beschrieben, deine Augen sind gleich Tauben. Das ist natürlich ein Vergleich zwischen den Farben der Taubenfedern und der Iris. Ja? Aber die Taube ist ja ein Vogel, der gerade die eheliche Treue symbolisiert. Weil unter den Tauben ist das üblich, dass Pärchen das ganze Leben zusammenbleiben. Und wenn Salomo sagt, deine Augen sind wie Tauben, heißt das wirklich klar ausgerichtet, Salomo, und es gibt keine Alternative. Ich glaube, wenn man heiratet, dann muss man Ja sagen. Und ich habe auch schon eine kirchliche Trauung durchgeführt und habe den Bräutigam und die Braut gefragt und die haben dann vor allen Ja gesagt. Und dann habe ich gesagt, und das natürlich auch weil Hochzeiten sind ja oft auch nicht Christen da und die schlafen ja nach ein paar Minuten ein, weil ein Predigt ist zu lange. Das ist nicht zuzumuten, das muss man von Kindsbein an üben, dass man eine Stunde einfach so zuhört oder auch zwei Stunden. Ja, das ist Training. Aber eben, schlafen ein und dann habe ich gesagt, jetzt habt ihr Nein gesagt.
Wie?
Ja, dieses Ja ist ein Nein gegenüber allen anderen. Denn sage ich zum Bräutigam zum Beispiel, jetzt hast du mit diesem Ja Nein gesagt zu allen Frauen, die du bisher gekannt hast, und du hast auch gleich Nein gesagt zu allen, die du noch kennenlernen wirst. Und dann bekommt das Ja wirklich Bedeutung. Und das ist eben hier gemeint mit dieser Einfalt gegenüber dem Christus. Das Auge ist auf ihn ausgerichtet und es gibt keine Alternative. Und der Herr spricht jetzt eben im Zusammenhang mit Geld und der möglichen Geldliebe, die eben Götzendienst ist. Und das ist ein Abwenden von Gott. Und darum geht es ja in den Versen davor. Und so macht der Herr klar, das Auge, wenn es einfältig ist, dann ist es die Lampe. Und über diese Einfältigkeit gegenüber Christus wird eigentlich das ganze Leben innerlich mit dem Licht Gottes erfüllt. Aber wenn das Auge böse ist, ja, grundsätzlich gilt, die Lampe des Leibes ist das Auge. Aber wenn dieses Licht eben Finsternis ist, dann ist es ganz schrecklich. Wie groß die Finsternis. Und so ist eben Liebe zum Geld eben genau das Gegenteil von Einfalt gegenüber dem Christus. Und das führt genau zu Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Genau darum geht es. Und zwar, man kann es nicht zusammenbringen. Entweder wird man den einen hassen, den anderen lieben. Aber es geht nicht zusammen. Und darum erklärt der Herr, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Frage, was ist das für ein Wort, Mammon? Das braucht man auch in deutschen Sprache immer wieder. Aber was ist das? Das ist ja nicht deutsch, Mammon. Was ist das?
Besitz, Vermögen.
Ja, ich sage Besitz, Vermögen. Warum Mammon? Was ist mit dem Wort?
Es war, glaube ich, ein Gott.
Ja, es wird eben zum Gott. Aber Mammon ist erstens ein aramäisches Wort. Also nicht griechisch. Im griechischen Text des Neuen Testaments kommt hier das Wort Mammon vor. Und das ist aramäisch. Und das heißt Besitz, Reichtum, auf Aramäisch. Aber die Wortherkunft ist wichtig. Wir können das mal auseinandernehmen. Auf Aramäisch spricht man dann aus Mammona. Das ist also am Anfang ein M. Eine ganze Serie von Hauptwörtern im Hebräischen und im Aramäischen beginnen mit M. Das ist eine bestimmte Gruppe von Substantiven. Und zwar drücken die typischerweise aus einen bestimmten Ort. Zum Beispiel, Der Begriff Altar heißt im Hebräischen Mizbeach. Also das M deutet an, es ist ein bestimmter Ort. Aber was für ein Ort? Die Wurzel, das sind drei Konsonanten typischerweise. Z, B, Ch. Mizbeach, ja? Zavach heißt Schlachten. Also Mizbeach ist der Ort, wo man schlachtet. Oder Makom. Makom heißt Ort, Standort. Ja, M, das deutet ja schon an, dass es ein Ort ist. Und die Wurzel ist Lakum. Kum, Q-V-M geschrieben. Und das bedeutet stehen. Also ist Makom der Standort. Und so könnte man viele, viele weitere Beispiele bringen. Aber hier haben wir jetzt Mammon. Das M ist ein bestimmter Ort und die Wurzel ist Amman. Und das ist die Wurzel, von der auch abgeleitet sind die Wörter wie Glauben, Vertrauen. Zum Beispiel auf Hebräisch sagt man, ich glaube oder ich bin ein Gläubiger. Ani, Ma'amin. Merkt man schon, wie das ähnlich klingt. Ma'amin wie Mammon. Das heißt, ich glaube oder ich Gläubiger. Und hier haben wir das Wort Mammon mit dieser Wurzel und das ist eben ein Ort, wo man vertraut und seinen Glauben hineinsetzt. Und wenn der Besitz der Ort ist, wo man sein Vertrauen reinsetzt, dann ist das eben ein Gott. Ein Abgott, meine ich. Und darum benutzt der Herr Jesus dieses Wort für Reichtum, das aber gleichzeitig ausdrückt, Reichtum im Sinn von dem, worauf man vertraut. Und wir haben gerade gelesen vorhin, 1. Timotheus 6, Vers 17, die Reichen sollen eben ihre Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums setzen. Also der Besitz darf nie der Ort werden, wo unser Vertrauen eben darauf ruht. Und darum, das sind zwei Herren, Gott oder Mammon. Der Besitz selber ist nicht etwas Böses. Aber wenn es der Ort wird, wo unser Vertrauen ruht, dann wird es etwas Böses. Und darum ist Mammon wirklich negativ verwendet. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und dann erklärt der Herr unser Verhältnis zum Besitz auch im Blick auf die Zukunft. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, trinken, anziehen sollt. Und wie begründet der Herr, dass man da keine Sorgen haben muss?
Mit der Tierwelt.
Er begründet es mit der Tierwelt zunächst. Also Vers 26, seht hin auf die Vögel des Himmels. Und das Erstaunliche ist bei diesen Vögeln, dass sie nicht mal arbeiten. Uns wird ganz klar gesagt in 2. Thessalonicher 3, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also von Menschen erwartet Gott, dass sie arbeiten. Von den Vögeln nicht. Und der Herr sagt, schaut mal, bei den Vögeln ist das so, die säen nicht, die ernten nicht, sammeln nicht in Scheunen und trotzdem werden sie von dem himmlischen Vater ernährt. Es gibt Tiere, die säen und ernten und sammeln in Scheunen. Zum Beispiel?
Ameisen,
ja.
Bienen.
Ja, genau. Aber jetzt nicht so ausgesprochen, eben sogar säen. Es gibt Ameisen, es gibt ja so viele Typen. Aber es gibt solche, die konkret auch säen und quasi ihre Felder haben, wo sie wirklich, bewusst kann ich ja nicht sagen, aber wo die wirklich dieses Geschäft des Säens verrichten und dann eben auch ernten und einsammeln. Die Art Messor, dieser größeren Gruppe der Ameisen, die Messor genannt werden, gehören, das sind Ameisen in Israel. Auf die spielt Salomo an in Sprüche 6, Vers 6 und in Sprüche 30 Agur Benjake. Und er sagt, dass die Ameisen eben im Sommer einsammeln für den Winter. Man hat in der Wissenschaft gesagt, das ist ganz klar ein Fehler in der Bibel. Das machen Ameisen nicht, die haben keine Wintervorräte. Stimmt, unsere Waldameisen, die mit dem großen Hügel und so, da kann man, soll man natürlich nicht machen, aber das haben Wissenschaftler gemacht. Ja, wenn man die auseinandernimmt, es gibt keine Kammern für den Winter. Aber Messor in Israel, die haben übrigens keine Haufen, sondern die machen Löcher im Boden und die haben im Boden verschiedene Kammern und eine ist eine Winterkammer, wo sie sammeln für den Winter. Aber der Herr nimmt jetzt eben nicht die Ameisen als Beispiel, sondern die Vögel, die das gerade nicht machen und trotzdem bringt Gott sie durch die schwierige Zeit hindurch, ernährt sie und damit ist das Argument klar in Vers 26 am Schluss. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Und damit zeigt der Herr, wie man die Natur eben herbeiziehen soll als Illustration von geistlichen Lektionen. Und das ist übrigens auch ein Schlüssel, dass man sich überlegt, es gibt so viele Tierarten in der Bibel, die erwähnt werden. Was will uns Gott damit sagen? Warum zum Beispiel in Hiob 39 erwähnt er Steinböcke und er erwähnt Raben und Wildesel und so weiter? Mit allem gibt es geistliche Lektionen. Und man kann schließlich sogar noch weitergehen, dass man sieht, dass eigentlich alles Sichtbare ein Bild ist von unsichtbaren Dingen und geistlichen Lektionen. Also, so wird Biologie zum Beispiel doppelt interessant. Und wenn ich sage Biologie, dann ist eben nicht nur die Zoologie drin, die Tiere, Vers 26, sondern auch die Pflanzen. Die kommen dann dran in Vers 28. Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Und auch die machen nichts. Im Gegensatz natürlich zu fleischfressenden Pflanzen. Die arbeiten schon ein bisschen, ja? Sonnentau und dann ist die Fliege drin und die wird verspiesen. Aber Lilien machen das nicht. Die machen wirklich gar nichts. Sie wachsen einfach, ja? Aber zu allem dazu fragt man sich, warum sind Lilien so schön? Wenn die eigentlich nur für so eine kurze Zeit da sind. Und Gott hat sie trotzdem gemacht, eben um zu zeigen, dass er bereit ist, eben für die, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, auch für sie zu sorgen. Und der Herr sagt, nicht mal Salomo in seiner Herrlichkeit war so schön bekleidet wie die Lilien. Und darum sind die Lilien, Vers 30, eine Lektion für uns. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Also der Herr sagt, wir sollen diese Angst nicht haben im Blick auf die Zukunft. Was sollen wir essen, was trinken, was anziehen? Und er sagt, das ist genau das Typische der Menschen, die Gott nicht kennen. Er sagt, die Nationen und die Heiden, ihr Denken dreht darum herum. Und man muss mal auch schauen bei den jungen Leuten, wie viele sich sagen, also ich rede jetzt als Schweizer, ja, die AHV, das ist unsere Altersversorgung, ja, die jeder hat in der Schweiz. Die ist für uns Jugendliche heute mit 20, die ist absolut fragwürdig. Wir zahlen ein, aber wir haben überhaupt keine Gewissheit und erst recht nicht mal unbedingt die Erwartung, dass wenn wir dann 65 sind, so ist das in der Schweiz, dass wir dann das Geld kriegen. Und ja, da gibt es noch zweite und dritte Säule, aber wo soll ich das Geld hernehmen, um den Maximalbeitrag einzuzahlen? Und da ist übrigens auch keine Garantie gegeben. Also da kommen plötzlich diese Existenzfragen auf, die wir als Nachkriegskinder, und zwar ein bisschen nachher, ja, nicht mehr hatten. Wir haben das Wirtschaftswunder erlebt. Also in Deutschland erst recht, aber auch in der Schweiz. Wir hatten einfach schon bessere Voraussetzungen. Aber wir waren auch arm, muss ich sagen. Also 50er Jahren, das war überall schwierig. Nicht nur in Deutschland. Und ja, und dann eben diese Generation, die so die 60er Jahre als Kinder erlebt hat, 70er Jahre, die hat gesehen, das geht rauf und die Sorgen sind genommen worden, die Sozialwerke, das ist ja unwahrscheinlich, wie das funktioniert hat, das Geld kam rein und konnte raus und heute sieht man, das kracht alles zusammen. Und dann gibt es noch diese speziellen politischen Entwicklungen, die eh alles kaputt machen. Ja, jetzt kommen plötzlich diese Existenzängste auf und dann wird plötzlich die Bergpredigt echt aktuell. Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Ja, da merkt man plötzlich der Mammon, wie unsicher der Besitz ist. Denkt man, ja, ich habe ja schon viel mehr auf der Seite als andere. Ja, schön. Dann hast du da noch ein Haus und dann musst du ins Altenheim. Und der Staat sieht, ja, zuerst brauchen wir mal das Haus, verkaufen wir mal das Haus, ja? Und dann kann man schön jeden Monat die paar tausend Euro bezahlen, bis das durch ist. Und dann schauen wir mal weiter, was der Staat dann noch geben kann. Es ist unglaublich, die was geleistet haben, die wissen dann genau und dann rattet das runter und die Kinder kriegen nicht mal ein Vermögen nachher, ja? Das ist dann schon mit dem Altenheim ausgegeben. Ja, jetzt wird es plötzlich aktuell. Und dann kommt eben dieser Schlüsselvers 33. Kann man das nochmals lesen am Mikrofon?
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden.
Danke. Ja, also das ist quasi der Höhepunkt in dieser ganzen Entfaltung von Gedanken des Herrn. Und das wichtige Wort ist, was soll man speziell anstreichen?
Trachtet aber.
Also, das mit einer Farbe und dann noch ein zweites Wort.
Zuerst.
Also, hier haben wir das Thema Prioritäten setzen. Übrigens, nur so als Tipp fürs persönliche Bibelstudium, man gehe nach diesen Ausdrücken im Neuen Testament, wo steht zuerst, zuvor, vor allen Dingen. Ja, das sind alles Bibelstellen, die Wörter kommen so vor, die sprechen über Prioritäten. Wir müssen Prioritäten setzen. Nicht wahr? Da gibt es manchmal Leute, ich habe mal gehört, das war ein Doktor, Jurist, und der hat gesagt einem anderen, ja, ich hatte keine Zeit, um Griechisch zu lernen. Damit wollte er sagen, warum er eben nie Zeit und Energie eingesetzt hat, um Griechisch zu lernen, um das Neue Testament im Grundtext lesen zu können. Und da hat der andere gesagt, ja, das ist falsch, du hast keine Zeit gehabt, um Griechisch zu lernen, du wolltest nicht Griechisch lernen. Wenn der Wille da gewesen ist, hättest du das tun können, hättest du einfach etwas anderes nicht gemacht quasi. Und so ist das. Es ist immer eine Frage der Priorität. Was ist uns wichtig? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Kann man auf alles Mögliche anwenden. Eben, man kann nicht sagen, ich habe keine Zeit. Nein, du hast nicht gewollt. Es geht darum, was ist wichtiger als etwas anderes? Man kann nicht alles machen. Man muss auswählen, aber es ist wichtig, dass man weiß, was in Gottes Augen die Prioritäten sind. Und er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das Seiner bezieht sich zurück übrigens nicht auf das Reich, sondern auf das Wort Gott. Also nach der Gerechtigkeit von Gott. Das muss unser Interesse sein. Und wenn die Priorität richtig gesetzt ist, sodass eben der Besitz nicht Mammon ist, der Ort, wo wir unser Vertrauen drauf setzen, dann dürfen wir wissen, dass der Herr hier eine Verheißung gegeben hat, die uns ruhig macht. Und da sind wir übrigens schon wieder beim Abschnitt vorher. Im Unser Vater haben wir gesehen, die Bitte so im Zentrum des Gebetes, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, es sind ja 7 Bitten und das ist die 4. Bitte. genau im Zentrum. Also Vertrauen, dass der Herr auch in diesen Dingen von Besitz und Geld und Gold eben für uns sorgt. Und zwar sagt dann der Herr noch in Vers 34, so seid nun nicht besorgt für den Morgentag, denn der Morgentag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat seinem Übel genug. Ein wichtiger Grundsatz. Man kann sich selber überfordern, indem man zu stark über die Zukunft denkt und was morgen. Also der Herr zeigt auch, die Priorität ist, dass wir uns mit den momentanen wichtigen Sorgen erstrangig beschäftigen sollen. Und dann werden wir erfahren, auch am nächsten Tag und danach, der Herr hat auch da einen Plan für uns. Ja, gibt es bis dahin Fragen?
Ich habe eine Frage zu Vers 27. Da habe ich in der Elberfelder Kursiv eine Elle zu setzen. Hat das eine bestimmte...
Also, ich wiederhole die Frage für den Livestream. Und zwar steht in Vers 27, wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen. In der Elberfelder, und zwar in der Ausgabe CSV Hückeswagen, ist das kursiv geschrieben, eine. Und der Fragesteller möchte wissen, was das zu bedeuten hat. Das ist in der Elberfelder einfach so, um klarzumachen, das ist ein Zahlwort und nicht ein unbestimmter Artikel. Also nicht eine Elle, sondern eine Elle. Ja, eine Elle, nicht eine Elle. Und so ist es zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Falsch. Das ist dann eben in der Elberfelder kursiv. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht einmal zu sterben, sondern einmal zu sterben ist dort auch ein Zahlwort und darum kursiv gesetzt, damit man es unterscheiden kann. Und das ist eine klare Absage für alle, die an Reinkarnation glauben. Es gibt keine Reinkarnation, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, nicht zweimal. So, Bibel ist klar. Und dann ist aber eben noch die Frage, in der Elberfelder ist es so übersetzt, wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen? Jetzt ist die Frage, bezieht sich das auf die Körpergröße? Eine Elle wäre, die kleine Elle ist 45 cm, die große althebräische Elle 52,5. Also nicht Handgelenk mal Pi, das sind ganz genaue Maße. Ja, also, das ist schon schwierig. Also wenn ich noch eine Elle zusetzen sollte, es geht wirklich nicht. Ich habe das schon mal erklärt, meine Mutter hat mir als Kind immer gesagt, in so einer gewissen Sorge, ich soll doch beten, dass ich wachse. Und ich sah keine Notwendigkeit dafür und habe das nicht gemacht und jetzt seht ihr das Resultat. Aber eben, es ist die Frage, ob das die Körpergröße ist oder Lebenslänge. Am Anfang wurde das auch so gelesen, nämlich Lebenslänge. Und dazu können wir kurz aufschlagen in Psalm 37. Ich meinte 39. Und zwar liest jemand vor Vers 6.
Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe.
Ja, danke. Also hier wird klar, dass Längenmaß benutzt wird bildlich für zeitliches Maß. Ja? Dort sogar die Handbreite, das ist 7,5 cm. Und zwar die kleine Elle besteht eben aus 6 Handbreiten und die die althebräische königliche Elle, die auch für den Tempel benutzt wurde, die ist 7 Handbreiten. Darum noch 7,5 dazu, 52,5. Und die wurde, wie gesagt, für den Tempel verwendet. Und darum steht auch in Hesekiel 40, wenn dort in der Vision für den zukünftigen Tempel die Maße ausgemessen werden, dass da die Elle benutzt wird, eine Elle plus eine Handbreite. Das ist dann eben die kleine Elle, 6 plus eine dazu. Das ist klar die Elle mit 7 Handbreiten. Aber eben Längenmaß wird benutzt bildlich für das zeitliche Maß. Aber das ist nicht so naheliegend, nicht wahr? Früher, heute, jetzt und jetzt wieder. Dass man das eben durch ein Längenmaß darstellt, der Verlauf der Zeit. Ja? Ich habe mal einen Blindgeborenen gefragt. Da habe ich extra ein bisschen ausgefragt, wie die Welt aussieht. Und ich habe ihn gefragt, wie stellst du dir das vor, wenn man so über die Heilsgeschichte spricht, über die früheren Zeiten und dann die nachfolgenden Zeiten, wie stellst du dir das vor? Und dann hat er gesagt, ich arbeite ja in einer Sendestation, Radiosendestation, und da habe ich viel zu tun mit Archiven, und da ist eben das, was oben ist, da in den Archiven, in den Schubladen, das ist jetzt, und das, was weiter unten ist, das war früher. Also der hat sich, die Zeit stellt er sich so vor, wie die Archive, die er eben berühren kann, oben, unten, Schubladen. Und für die, die sehend sind, ist es eben ganz klar, dass man sich das vorstellt auf einem Längenmaß. Wobei, das ist für uns so selbstverständlich. Ich meine, das Längenmaß, das gerade sich fortentwickelt, das ist europäisches Denken. Und dieses europäische Denken kommt aus der Bibel. In Asien ist das anders. Dort denkt man zyklisch. Alles ist ein Rad. Und sie glauben auch nicht, dass die Geschichte einen Sinn hat, von ihren Religionen her, Buddhismus und Hinduismus. Es ist vielmehr so, dass es eigentlich ein Elend ist, da zu existieren. Und man hofft, über viele Zyklen, sterben, wiedergeboren, sterben, wiedergeboren, letztendlich aus diesem Zyklus rauszugehen. Also es wird nicht gesehen, dass die Geschichte sich entwickelt mit einem Ziel, einem Sinn. Aber die Bibel stellt uns die Geschichte so vor. Am Anfang hat Gott geschaffen. Und da begann die Zeit. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dann diese 6 Tage, der 7. Tag. Und dann geht es weiter. Und über all diese Heilszeitalter geht es hin zur Vollendung. Dass Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in der Gerechtigkeit wohnt. Und so hat die Bibel das Denken in Europa, weil eben vor 2000 Jahren die Bibel nach Europa kam, befreit von falschen Vorstellungen und hat klargemacht, die Geschichte hat einen Sinn. Sie ist geführt und ist eben linear. Ebenso, wie man das mit Ellen, mit Längenmaßen darstellen kann. Aber in Asien einfach ein Kreislauf, und der ist eigentlich sinnlos. Gewissermaßen wie ein Hamsterrad. Ja? Und hat keinen Sinn. Der Hamster dreht und dreht, aber wohin? Er dreht an Ort. Und das ist eine wunderbare Befreiung, wie die Bibel uns das zeigt. Übrigens, das hat sich auch auf die Musik ausgewirkt. Das ist auch der Grund, warum die europäische Musik, die aus dem christlichen Umfeld heraus entstanden ist, wie die barocke Musik und dann die klassische Musik und die Mozart, Beethoven, die sind linear ausgerichtet. Eine Sonate beginnt mit einem ersten Thema, das vorgestellt wird, dann ein zweites Thema, dann kommt die Entwicklung. Und das ist immer das Interessanteste, da werden die Themen abgestückelt und verarbeitet und so weiter. Das ist so quasi das Interessanteste. Und dann kommt die Reprise, wo die Themen wieder aufgenommen werden und je nachdem am Schluss noch eine Coda, ein Anhang. Also ist alles so linear. Und das kommt aus diesem christlichen Denken heraus. Und darum ist diese Musik auch nicht gemacht, um irgendwie, so wie bei Techno, Ja, das Gehirn stellt ab. Nein, es ist, das Denken wird angeregt und man merkt eine Entwicklung, ein Vorwärtsgehen. Und es kommen Überraschungen. Plötzlich, das hätte man nicht erwartet, jetzt macht ihr das aus dem Thema. Und das kommt aus dem christlichen Denken, eben wo die Überzeugung ist, alles führt am Schluss zu einer Vollendung nach Gottes Plan. Ja, aber jetzt müssen wir Pause machen. Und zwar kommen wir jetzt zu Kapitel 7. Darf ich bitten, vorzulesen, und zwar bis und mit Vers 23.
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen.
Vielen Dank. Bis dahin. Jetzt geht es um Unterscheidungsfähigkeit. Also Geldliebe kann eben dazu führen, dass man geistlich nicht mehr unterscheiden kann. Und darum kommt der Herr hier auf das Thema des Unterscheidens in Kapitel 7. Nun, wieder ganz wichtig, wir haben bereits davon gesprochen, der Herr gibt einen Kernsatz oder Kernsätze und dann dazu die Auslegung. Und das ist sehr wichtig. Hier heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn, und das wird oft so zitiert, isoliert von der Auslegung ab Vers 3 bis 5. Und dann wird behauptet, urteilen sei etwas Unbiblisches. Aber der Herr sagt nicht, richtet nicht, Punkt. Sondern er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann erklärt er eben in Vers 3, wenn du bei jemand anderem einen Splitter im Auge siehst, dann hast du das richtig erkannt mit Unterscheidungsvermögen. Aber in deinem Auge ist zur gleichen Zeit ein Balke. Das ist die Stilform. In der Literaturwissenschaft unterscheidet man verschiedene Stilformen in Texten. Und eine davon ist eben die Übertreibung. Und das ist ein wunderbares Beispiel. Splitter im Auge und Balken im Auge. Natürlich geht das nicht mit dem Balken. Aber das ist eben übertriebene Rede, um etwas drastisch darzustellen. Oder ein anderes Beispiel, die Rede des Herrn, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel. Das ist genau diese Stilform der Übertreibung, um Dinge eben noch krasser darzustellen, damit man es gut versteht. Also auch hier, du hast einen Balken im Auge, aber das realisierst du gar nicht. Er sagt, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Das ist nicht richtiges Unterscheidungsvermögen, wenn man nur beim anderen einen Splitter sieht, aber den Balken nicht bei sich. Und jetzt sagt der Herr nicht, eben, dann ist die Sache erledigt, sondern er sagt dann weiter in Vers 4, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, den Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Und jetzt ganz wichtig, das Wort zuerst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also der Herr sagt, wenn du zuerst bei dir die Sache in Ordnung bringst, die schwerwiegender ist, dann kannst du dich mit der geringeren Sache beim anderen beschäftigen. Und zwar ist dann eben wirklich die Voraussetzung gegeben, dass du klar unterscheiden kannst. Darum sagt er, dann wirst du klar sehen. Also muss man in seiner Bibel besonders anstreichen, zuerst. Wieder eine Priorität. In diesem Zusammenhang gibt es auch Prioritäten. Zuerst bei sich selber herausziehen und dann beim anderen. Aber er sagt nicht, nie beim anderen. Aber wenn das vollzogen ist bei sich selber, dann kann man bei einem anderen. Also ist es völlig falsch, diesen Vers zu zitieren, um zu sagen, man sollte eben nicht über Dinge urteilen. Wenn man sagt, das ist nicht richtig, das ist falsch, das ist nicht biblisch, das sei eben absolut unbiblisch. Das ist nicht wahr. Das sagt die Bibel hier nicht. Aber der Herr sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wenn man richtet über den Splitter des Bruders, hat aber einen Balken, dann hat man das Gerichtsurteil über sich selber gesprochen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Aber richten, beurteilen, wenn man bei sich selber zuerst geurteilt hat, das führt dazu, dass man eben Klarheit hat und ein richtiges Urteil abgeben kann. Und wenn man denkt, wie viele Briefe im Neuen Testament sind Kampfschriften gegen das Falsche. Zum Beispiel der erste Korintherbrief. Der korrigiert ja einen Missstand nach dem anderen in der Gemeinde in Korinth. Aber die Dinge werden angesprochen und werden biblisch geklärt. Der Galaterbrief, der geht ja gerade gegen die falsche Lehre der Gesetzlichkeit in dem Sinn, dass Nichtjuden, die zum Glauben kamen, sich unter das Gesetz vom Sinai stellen wollten. Und das wird in aller Schärfe klargestellt im Galaterbrief. Wie kann man dann sagen, man soll nicht urteilen und man soll nicht Falsches verurteilen. Aber der Apostel Paulus war im Reinen mit dem Herrn und darum konnte er den ersten Korintherbrief schreiben und den Galaterbrief und noch viel, viel mehr. Oder denken wir zum Beispiel an die Johannesbriefe, das Johannesevangelium, der erste, zweite Johannesbrief, das waren Kampfschriften gegen die Irrlehre der Gnostiker, die die wahre Menschheit des Herrn Jesus leugneten. Und darum sagt 1. Johannes 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Können wir das aufschlagen? Kann das jemand am Mikrofon vorlesen? 1. Johannes 4, Vers 1.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.
Ja, ich unterbreche kurz. Also hier wird ganz klar gesagt, man soll nicht alles glauben. Und noch mehr, man muss auch prüfen, was steckt hinter einer bestimmten Lehraussage. Welcher Geist? Prüft die Geister und er warnt davon, es gibt ganz viele falsche Propheten, die falsche Lehren verbreiten. Und dann ab Vers 2 gibt er ein Erkennungszeichen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Wenn ein Geist, eben ein Lehrer, getrieben von eben einem falschen Geist, die wahre Menschheit Christi leugnet. Das ist ein Kennzeichen. Aber es gibt dann noch mehr. Kannst du noch Vers 4 dazu lesen?
Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie.
Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Danke. Also auch hier gibt Johannes wieder Anweisung, wie kann man unterscheiden, wie kann man prüfen, wie kann man urteilen. Und er sagt den Gläubigen zunächst mal, ihr seid aus Gott, Kinder. Und dann erklärt er, wir, Vers 6, sind aus Gott. Ihr, das sind die angesprochenen Leser. Die gläubigen, wiedergeborenen Leser des ersten Johannesbriefes. Wir, das ist der Apostel Johannes, der sich eins macht mit allen übrigen Aposteln. Und er sagt, wir sind aus Gott. Und wer selber auch aus Gott ist, also echt wiedergeboren, der hört auf uns Apostel. Also wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Da kann man urteilen, wenn also Verkündiger sagen, ja, das hat Paulus gesagt. Und wie? Das ist ja einer, der nicht hört auf das, was ein Apostel gesagt hat. Das hilft uns, die Geister zu unterscheiden. Und darum wird dann schließlich gesagt, hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und so ist das Neue Testament voll von solchen Aufklärungen und Verurteilungen von falschen Lehren. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele gegeben, aber die Beispiele können jetzt ganz beliebig vermehrt werden, einfach um zu zeigen, die Aussage richtet nicht, bedeutet, man soll nicht urteilen, ist vollkommen widerbiblisch. Im ersten Moment so fromm präsentiert, aber es ist gar nicht fromm. Es ist echt unfromm. Also wir müssen Klarheit haben, wir müssen unterscheiden und das führt jetzt der Herr auch in den weiteren Versen noch deutlicher aus. In Vers 6 sagt er, gebt nicht das Heilige den Hunden. Er spricht über Hunde und über Schweine. Was bedeutet das? Hunde, Schweine.
Unrein.
Unrein, warum? Was ist unrein an einem Schwein? Das liebt einfach den Dreck, aber das ist ja einfach Dreck.
Ja, es ist ein Bild im Alten Testament für solche Tiere, die man nicht essen durfte.
Genau. Also, das Schwein und der Hund, solche Tiere sind nach 3. Mose 11, wo wir die Gebote Gottes für Israel haben, über reine und unreine Tiere, die klären, welche Tiere darf man als Israelit essen und welche nicht. Also, so wie man im Judentum spricht, welche sind koscher und welche sind nicht koscher. Das wird dort alles geklärt und nach diesen Erklärungen, bei den Säugetieren sind Tiere rein, wenn sie Wiederkäuen und gespaltene Hufe haben. Ein Schwein hat gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Also ist es unrein. Das Fleisch ist für Israeliten, nicht für die Menschheit. Denn diese Gesetze wurden nur Israel gegeben. Sind sie unrein. Aber jetzt ganz wichtig, das sind alles bildliche Dinge. Also das Schwein ist nicht an sich etwas Unreines, sondern es ist ein Bild von etwas Unreinem. So eben wie in der Schöpfung hat Gott Tag und Nacht eingesetzt. Die Nacht ist nicht etwas Schlechtes, aber sie symbolisiert Finsternis, Dunkelheit, das Böse. Ja? Und der Tag symbolisiert eben das Gute mit dem Licht, aber das ist die Bildersprache der Bibel, um uns Dinge zu verdeutlichen. Wo steht das ganz klar, dass das Schwein nicht etwas Übles ist? Apostelgeschichte 8, ein bisschen weiter. 10, 11, ganz genau. Wo Gott erklärt, dass Petrus soll in der Vision unreine Tiere essen, Gott habe sie gereinigt. Aber noch stärker, dort steht, er habe sie gereinigt. Aber noch stärker, 1. Timotheus, und zwar?
Aus aller Speise.
Genau, das ist Kapitel 4. Darf ich bitten, dass jemand vorliest ab Vers 4.
Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist.
Danke. Also hier wird eben, wie gesagt, noch stärker ausgedrückt. Jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Das gilt für das Schwein als Säugetier, das gilt auch für den Hund als anderes Säugetier, das eben nach den Koschergesetzen unrein ist. Ja, warum wird es denn doch unrein genannt in 3. Mose 11? Eben eine bildliche Unreinheit. Und mit all diesen Tieren in 3. Mose 11 will Gott geistliche Lektionen vermitteln. Und darum steht in Römer 7, das Gesetz ist geistlich. Das heißt, es hat einen geistlichen, tieferen Sinn, aber das bedeutet eben, dass man diese tiefere Botschaft lernen muss. Aber hier in 1. Timotheus 4 wird ganz klar gemacht, für die Gemeinde ist es so, weil der Bund vom Sinai nur mit Israel geschlossen wurde und nicht mit der Gemeinde, steht die Gemeinde nicht unter den Koschergesetzen. Und der Apostel Paulus sagt zu Timotheus, einem Juden, denn seine Mutter war jüdischer Abstammung, darum war er als Jude betrachtet, sagt er, wenn du diese Dinge so vorstellst, dann wirst du eben ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Und er sagt sogar, der du genau gefolgt bist. Nicht nur so ungefähr, genau gefolgt bist. Also kann man grundsätzlich sagen, Gott hat diese Tiere geschaffen. Und auch als das Schwein erschaffen war, in 1. Mose 1, galt am Schluss, und Gott sah, dass es sehr gut war. Das gilt, aber Gott hat alles geschaffen, damit es eine bildliche Botschaft weitergibt. Und was ist das Bild, das das Schwein vermittelt? Ja, das kommt wie aus dem Maschinengewehr. 2. Petrus 2, 22. Und zwar können wir des Zusammenhangs wegen lesen ab Vers 20. Da geht es um Menschen, die sich fast bekehrt haben. Aber fast ist überhaupt nicht. Und die haben erkannt, Jesus Christus ist der Retter und haben sich auch von dem sündigen Leben abgewandt. Aber sie haben ihn nur erkannt und nach einiger Zeit gehen sie zurück ins alte Leben und es wird noch schlimmer als vorher. Liest du?
Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm.
Also, da haben wir gerade die Erklärung für beides. Für Schwein und Hund. Also der Herr benutzt diese Ausdrücke nicht als Schimpfwörter, sondern eben als Ausdrücke, um etwas, eine geistliche Lektion zu erteilen. Das Schwein ist ein Bild von einem Menschen, der eben Jesus Christus erkennt, sich von einem üblen Leben so trennt, aber er geht wieder zurück. Er dringt nicht zur völligen Bekehrung durch, er hat ihn nur erkannt. Darum wird hier gesprochen, entflohen durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Der Heilige Geist macht einem Menschen zuerst die Augen auf. In Johannes 16 heißt es, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird die Welt überführen von Sünde. Das ist das Erste. Er öffnet einem Menschen die Augen, aber das reicht noch nicht. Das ist erst die Voraussetzung für die Bekehrung. Und wenn man sich nicht bekehrt, besteht die Gefahr, dass man sich schließlich ganz abwendet und es noch schlimmer wird als vorher. Und darum erwähnt Petrus als Illustration, beim Schwein ist das so. Das Schwein wäscht, wirklich sauber wäscht, und sobald die Gelegenheit sich bietet, dreht es sich wieder im Schlamm, im Dreck. Und das hat natürlich seinen guten Grund. Der Schöpfer hat diesen Instinkt eingegeben, denn dieser Schlamm auf der Haut, das ist ein Schutz für das Schwein. Das ist nötig, man muss also die Schweine nicht daran hindern. Das gehört dazu. Aber es illustriert, es gibt eine geistliche Lektion. Eben so ist einer, der dann wieder zurückgeht, weil da gar keine neue Schöpfung ist. Die gewaschene Sau ist noch genau die gleiche Spezies von Schwein. Und die hat den Drang, wieder zurückzugehen. Und beim Hund, da darf ich nicht zu detailliert werden, aber es ist wirklich so, die übergeben sich und können das dann wieder rezyklieren. Ja, also nochmals verwerten. Recycling, ja. Aber das ist eben auch eine Illustration. Drum, also das ist keine Beleidigung für Hundebesitzer. Hunde sind wunderbare Tiere. Und die geben uns ganz viele Lektionen. Aber eine Lektion ist eben die, dass sie das können. Und das zeigt uns, so soll es nicht sein. Und der Herr Jesus zeigt jetzt hier in Matthäus 7, wir müssen unterscheiden, mit welchen Menschen wir sprechen. Und wir können nicht über alle Reichtümer des Glaubens in der gleichen Art sprechen mit Menschen. Und wir müssen unterscheiden, sind das Menschen, die das am Schluss nur in den Dreck ziehen. Darum sagt er, man soll das Heilige den Hunden nicht hinwerfen, die Perlen nicht vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Also, es gibt Menschen, mit denen muss man aufpassen, wie man spricht. Es gibt zum Beispiel Leute, die kommen Journalist, hält das Mikrofon hin und dann sagt er: Was halten Sie von Umpolung von Homosexuellen? Ja, und jetzt? Das kommt dann nachher im Fernsehen, ja? Was soll man für eine Antwort geben? Und wir sollen das Heilige nicht einfach zertreten lassen. Und der Herr hat uns gezeigt, wie man mit Menschen umgeht in Weisheit. Zum Beispiel in Lukas 20, als Leute vom Sanhedrin kamen und haben gesagt: In welcher Autorität tust du diese Dinge? Dann hat der Herr nicht gesagt: Ich bin der Messias, darum kann ich das machen. Ich kann den Tempel reinigen, obwohl der Sanhedrin gesagt hat, die dürfen da verkaufen. Nein, er sagt: Ich habe auch eine Frage. Die Taufe von Johannes, von wem war sie? Von Gott oder von den Menschen? Sie überlegt: Wenn wir sagen, sie ist von Gott, dann wird er sagen: Warum habt ihr nicht Buße getan? Und Johannes der Täufer hatte gesagt: Das ist der Messias. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Jesaja 53 bezieht sich auf ihn. Aber sie haben sich ja nicht taufen lassen. Wie viele Menschen aus dem Volk. Und dann sagen sie sich: Wenn wir sagen, es ist nicht von Gott gewesen, dann wird die Volksmenge auf uns losstürzen und wir haben alle unsere Autorität verwirkt. Die werden uns nicht mehr ernst nehmen. Dann sagen sie: Wir wissen es nicht. Und dann sagt der Herr: Darum sage ich euch auch nicht, in welchem Recht ich das tue. Und wenn Sie das mal erleben, so eine solche Frage, man muss nicht jede Frage beantworten, aber man kann eine Gegenfrage stellen. Sind Sie für Umpolung von Pädophilen? Dann überlegt er sich. Wenn ich sage nein, dann wird er sagen: So. Und dann sollen die also ihr Unwesen weiter tun und Kinder so verderben, dass sie für das ganze Leben einen Schaden haben. Dann wird er vielleicht sagen: Ja, das ist dann etwas anderes. Und dann sagen sie: Nein, das ist genau das gleiche Thema. Es gibt ganz verschiedene Veranlagungen. Und es gibt noch mehr problematische Veranlagungen. Und wenn Sie sagen, das darf man therapieren, dann muss ich fragen: Warum darf man die das wollen, nicht da therapieren? Und zwar meine ich natürlich nicht eine sektierische Therapie, wie es ganz schlimme Sachen gibt, sondern seriös. Wenn einer einen Wunsch hat, er möchte da eine Veränderung erfahren, warum darf er das nicht? Ja? Und dann kann man sagen: Und übrigens, darf jemand das Geschlecht ändern, aus Ihrer Sicht? Natürlich, jederzeit. Das darf er. Und wenn einer da eine Therapie möchte, dann darf er es nicht. Sie messen mit zwei Messlatten. Aber man muss nicht auf alle Details eintreten. Der Herr sagt hier ganz klar: Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ja, es gibt Leute, die haben den Wunsch: Diese Christen, die wollen wir vor Gericht bringen. Und der Herr gibt uns hier Weisheit und Einsicht, wie wir unterscheiden können, wie wir einem jeden antworten können, sodass es eben gut ist. Und dann geht der Herr ein auf das Thema vom Bitten. Auch wieder so ein Kernsatz: Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Dann kommt die Auslegung dazu. Und eben wenn man gerade konfrontiert ist mit diesen schwierigen Fragen von Beurteilen, richtig reagieren, auf genau unterscheiden, mit welcher Personengruppe habe ich es zu tun, wie soll ich Antwort geben, dann merkt man, wie nötig wir Weisheit haben. Und der Herr sagt: Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Und damit ist nicht gemeint, wenn man einen Bleistift verloren hat. Das ist so übel, wie das manche dann plötzlich zitieren. Sucht, wer sucht, der findet. Nein. Was ist hier gemeint? Sucht und ihr werdet finden. Das ist ein Rückbezug des Herrn auf Jeremia 29. Können wir das kurz aufschlagen? Jeremia 29, Vers 11. Kann das jemand vorlesen, bitte?
Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden.
Ja, bis dahin, danke. Also, hier wird ganz klar gesagt, wenn ein Mensch mit ganzem Herzen Gott sucht, dann wird er ihn finden. Das ist nicht das Bleistift, sondern eben Gott suchen und Gott bitten um das, was nötig ist, eben gerade auch im Blick auf Unterscheidung. Und dann illustriert der Herr das in der weiteren Auslegung, wie ist das eigentlich unter den Menschen. Wenn ein Sohn zum Vater kommt und er möchte Brot, dann kriegt er nicht einen Stein. Und wenn er bittet um Fisch, dann kriegt er nicht eine Schlange. Und der Herr sagt, sogar unter den Menschen, die ein sündiges Wesen haben, ist das selbstverständlich. Wie viel mehr dürfen die Jünger des Herrn erwarten, dass der Vater im Himmel eben auf dieses ernsthafte Bitten, Suchen und Anklopfen eingeht. Und wieder muss man beachten, wie der Herr die Beispiele wählt. Das ist alles aus der Welt der Jünger gegriffen. Die Bergpredigt wurde ja gehalten auf dem Berg, gerade oberhalb von Kapernaum, das am See Genezareth liegt. Und von dort kann man runtersehen auf den See, wo der Fischereihafen war, neben Kapernaum. Und der Herr sagt, wenn er um Brot bittet, nicht einen Stein, um Fisch, nicht eine Schlange. Das hauptsächliche Essen vor 2000 Jahren am See Genezareth war Brot und Fisch. Und zwar die kleinen Sardinen, zwar Süßwassersardinen aus dem See Genezareth. Es gab eine unglaubliche Fülle von Sardinen im See Genezareth, auch andere Fische, wie Muscht, Petrusfisch. Und das ist der einzige große Fisch, der in Schwärmen schwimmt. Finden wir auch in den Evangelien, wir werden noch darauf kommen im Matthäus-Evangelium. Da wird Bezug genommen auf die verschiedenen Fische im See Genezareth und auch auf die verschiedenen Fangarten im See Genezareth. Aber eben, die Sardinen waren sehr üblich und die hat man gepökelt. Und es gab dann auch Türme, in denen die gelagert wurden. Zum Beispiel die Ortschaft Magdala. Wenn man von Kapernaum etwas runtergeht auf der Westseite, so auf halber Höhe, kommt man dann nach Magdala. Und Magdala ist aramäisch für Turm. Ja, M ist ja, bedeutet ein Ort, ja. Und Gadal heißt groß sein. Ein Ort, der groß ist, ist ein Turm. Ja, Magdala, da kommt Maria von Magdalena her. Und der Name kommt eben von so einem solchen Turm, wo man gepökelten Fisch gelagert hat. Jetzt versteht man auch dann später im Matthäusevangelium die Geschichte, wo ein kleiner Junge eben beitragen konnte, das wird im Johannesevangelium ausführlicher beschrieben, mit 5 Fischen, kleinen Fischen und 2 Broten. Die kleinen Fische, das waren Sardinen, das war eben nicht der Petrusfisch. Und das ist also das Typische. Und natürlich, wenn man da gefischt hat im See Genezareth, dann hat man eben zuweilen statt Fisch auch Steine drin gehabt in den Netzen. Und auch Seeschlangen, es gibt sie im See Genezareth. Und noch heute, das muss man natürlich nicht den Leuten sagen, wenn man die mit einer Gruppe nach Israel führt und sagt, so jetzt könnt ihr da baden, muss man nicht erzählen, dass es da Seeschlangen gibt. Kein Problem übrigens. Aber eben, manche haben dann trotzdem Angst. Aber sieht man, das ist alles aus dieser Welt gegriffen. Brot bitten, ein Stein, Fisch, eine Schlange. Aber einfach um den Jüngern zu erklären, wenn das schon unter den Menschen so klar ist, sogar Menschen mit böser, sündiger Natur, wie viel mehr dürfen wir wissen, dass der Vater uns eben antwortet auf unser ernsthaftes Suchen und Bitten um Weisheit, um eben richtig urteilen zu können. Ganz kurz, weil ich muss weg.
Du hast gesagt in Matthäus 7, wegen Suchen.
Ja.
Wie bringen wir das mit Römer 3,11 zusammen? Wo es heisst, kein Mensch Gott suchen.
Also, wie bringt man das hier, sucht und ihr werdet finden, zusammen mit Römer 3,11, wo es heißt, da ist keiner, der Gott suche. Das heißt, in Römer 3, Vers 11 wird erklärt, dass kein Mensch, keiner von uns, je von sich aus auf die Idee gekommen wäre, Gott zu suchen. Aber wir haben nicht gesucht, aber der Herr Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in Johannes 6, Vers 44 heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Und in Johannes 16 sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Welt überführen von Sünde. Der dreieine Gott wirkt. Und zwar, der Vater zieht, der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt. Und dieses Werk tut Gott an allen Menschen. Und darum sagt Römer 2, Vers 4, siehst du, Römer 3, 11, ein bisschen vorher, verachtest du den Reichtum der Güte Gottes, nicht wissen, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Und wenn du da widerstehst, dann wirst du noch mehr Zorn aufhäufen. Also Gott wirkt, der dreieine Gott zieht und das bewirkt, dass ein Mensch beginnt, Gott zu suchen. Und Jeremia 29, die Verheißung, wenn jemand dann von ganzem Herzen Gott sucht, dann wird er ihn auch finden. Und hier in Matthäus spricht der Herr sowieso zu den Jüngern, also zu seinen Nachfolgern, sucht, bittet, klopft an. Und da ist der Fall sowieso klar.